D-Radio Wissen. Online-Talk.
Diese Woche mit dem Online-Talk von CT. Mein Name ist Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Wir rühren ja in dieser Sendung so die Themen der letzten Tage und Wochen, eigentlich eher Tage, zusammen und versuchen da uns einen Reim drauf zu machen. Das mache ich wie immer nicht alleine, sondern es gibt Gäste, sagen wir mal zwei minus einer. Wir fangen mal mit denen an, die da sind. Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur der CT und bei Heise Online. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Dann ist der einzige Mann da, der mich bewegen könnte, eine Gerichtsshow im deutschen Fernsehen anzugucken. Ulf Burmeier, herzlich willkommen, Richter am Landgericht Berlin, Blogger bei iuro.org und Hobby-Coder von iPhone-Apps. Auch ganz herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Ja, und dann schöne Grüße an Falk Lüke, der uns vielleicht im Livestream zuhört, in der U-Bahn oder auf dem Bahnhof, wo er gerade steht. Der hat schon getwittert, er kommt etwas später. Da freuen wir uns natürlich, wenn er dann hier aufschlägt. In 4-5 Minuten ist ihm der Zutritt gewährt. Ja, wir erwarten ihn, fangen aber schon mal an. Natürlich mit dem Thema, das nicht nur uns beschäftigt, sondern irgendwie alle, die sich so ein bisschen im Internet bewegen und darüber hinaus, der Börsengang von Facebook. 104 Milliarden Euro soll die Firma wert sein. Frage ist, ist sie das? Ist das eine Blase? Werden wir demnächst alle im Facebook leben, wenn die ihr Geld ausgeben und neue Firmen dazu kaufen und das ganze Internet erobern? Ja, wie seht ihr das? Also 104 Milliarden ist ein amtlicher Preis. Allerdings, wenn man sich dieses sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, ich bin ja auch nicht so ein Börsianer, aber wenn man sich das mal anguckt, dann ist das ja angeblich genauso, wie es bei Google damals auch war. Also 1 Milliarde Euro Gewinn, 100 Milliarden Euro Börsenwert sind ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100. Das hat Google angeblich auch gehabt und heute ist es irgendwie immer noch eine profitable Firma und es lebt und von Blase keine Spur.
Ja, wobei man sagen muss, also dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist schon absurd eigentlich. Es war auch bei Google absurd, wenn man anguckt, dass dann so gestandene Firmen da eher im Bereich von wenn sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 bis 20 haben, dann sind sie schon gut. Bei Internetfirmen ist dann manchmal so, geht es dann auf 30, 40 hoch, was auch schon irgendwie immer mal in Frage gestellt wird, ob das denn ein gesundes Verhältnis ist. Ob Facebook wirklich diese 104 Milliarden wert ist, das werden wir in den nächsten Jahren wissen. Das ist ein Wechsel auf die Zukunft der Firma. Kein Mensch weiß, ob das wirklich auf Dauer hält. Im Moment sieht es alles danach aus, als würde Facebook tatsächlich sein großes Ziel, irgendwann synonym mit dem Internet zu werden, für viele Leute erreichen. Aber das haben auch schon andere versucht.
Ja, aber keiner steht so gut da wie Facebook. Also die haben jetzt nebenbei ja noch diesen App Store, ihren App Store gelauncht, also diese App-Zentrale, App Central. Und da geht's dann auch gar nicht so sehr darum, Geld zu verdienen, sondern immer mehr halt Apps nach oben zu bringen, die eben Facebook Connect nutzen. Und immer mehr Sachen, die außerhalb Facebooks noch leben, in Facebook mit einzubinden. Glaubst du, Ulf, dass das so klappen könnte, dass irgendwann alle nur noch von Internet reden und Facebook meinen und da leben?
Also es ist zumindest, denke ich mal, eine ganz reale Perspektive. Man könnte vielleicht auch sagen, eine ganz reale Gefahr, weil es natürlich dann auch quasi den einen Gatekeeper gibt, der entscheiden kann, was im Internet stattfindet. Jedenfalls in dem, was dann der ein oder andere für das Internet hält. Das würde ich persönlich also für keine besonders faszinierende Vision vom Internet halten. Aber was diese Finanzen angeht von Facebook, finde ich, die Chancen stehen nicht ganz schlecht, dass dieser Wechsel, den der Jürgen gerade angesprochen hat, tatsächlich eingelöst werden kann. Wenn man sich anguckt, wie viel Zeit die Leute im Internet verbringen mittlerweile und wie viel Zeit die Leute im Fernsehen verbringen, dann ist es schon interessant zu sehen, dass der Werbeanteil des Internets vergleichsweise gering ist. Also wenn man immer davon ausgeht, dass die Werbebudgets halbwegs proportional nach der Zeit verteilt werden müssen, die Leute da verbringen, dann hat das Internet einen enormen Nachholbedarf. Und da, denke ich mal, hat Facebook eine gute Chance, einen Löwenanteil dieses Werbekuchens abzugreifen.
Herzlich willkommen, Falk.
Schönen guten Morgen.
Ja, herzlich willkommen. Genau, trink mal einen Schluck. Wir sind beim Börsengang von Facebook. Stichwort Werbung. Da ist ja die Frage. Ne? Also erstens, ist es das einzige Finanzierungsmodell, auf das sich Facebook stützen kann? Und B, kann es sich stützen, wenn alle Facebook mobil nutzen, auf ihren Mobiltelefonen, wo sie bisher nicht geschafft haben, vernünftig Werbung zu präsentieren, sondern die speisen uns da jetzt so sponsored Posts rein, die so höher gerankt werden, weil die Autoren dieser Posts Geld bezahlen.
Naja, das ist schon so. Natürlich, also Facebook sagt selber, sie haben da Probleme im Mobilbereich. War sogar eine Warnung vor dem Börsengang, wo sie nochmal den Börsenprospekt geändert haben und darauf hingewiesen haben, explizit. Allerdings, da sie das wissen, arbeiten sie natürlich auch heftig dran. Und die haben es schon mehrmals geschafft, tatsächlich sich in Bereiche reinzubewegen, von denen keiner gerechnet hat oder wo man sagte, da haben sie eine Lücke und dann haben sie plötzlich was präsentiert. präsentiert und pumps, alle waren plötzlich doch bei Facebook.
Genau, also das finde ich ja persönlich auch so eine der faszinierendsten Sachen bei Facebook, dass sie das halt in ihrer kurzen Zeit so oft geschafft haben, sich quasi selbst zu erneuern, ohne Konkurrenz ständig grundlegend neue Feature erfunden haben und Sachen in die Welt gesetzt haben, von der erstmal keiner wusste so richtig, was es soll, und alle waren kritisch, und am Ende hat sich das etabliert und Facebook genutzt.
Naja, oder? Also ein bisschen differenzieren muss man das, glaube ich, schon. Also es gibt auch eine Menge Features, die Facebook auf den Markt geworfen hat, die von den Nutzern überhaupt nicht angenommen wurden. Also muss man auch ganz klar sagen, die Facebook dann teilweise auch wieder eingestampft hat. Aber ja klar, also mit dem eigentlichen Hauptprodukt sind sie erfolgreich, auch wenn sie es 370 Mal geändert haben. Aber trotzdem, also es gibt schon wirklich auch einige Sachen, wo sie ein bisschen daneben gegriffen haben, was ja auch nichts Besonderes ist, macht Google auch dauernd mit irgendwelchen Programmen, ob man jetzt Wave sagt als das böseste Beispiel dafür oder halt jetzt Google Plus, was aktuell auch noch nicht so wirklich erfolgreich ist.
Aber das ist ja auch genau einer der großen Unterschiede, die solche Firmen wie Facebook und Google von, sagen wir mal, der klassischen Ökonomie unterscheiden, dass sie tatsächlich sich trauen, unsäglich viele Sachen auszuprobieren, um zu gucken, was funktioniert, und auch keine Scheu haben, dann knallhart irgendwie zu sagen, gut, es funktioniert nicht, weg damit.
Ja, das ist genauso wie Trial and Error, ne?
Ja, ja. Genauso wie sie Firmen aufkaufen, sagen oder so, die interessiert uns eigentlich nur deswegen, um sie einzustellen, ne? Weil passt uns nicht, wenn das außerhalb von uns läuft. Da sind die doch sehr aggressiv, weit aggressiver, als viele Leute vielleicht bislang realisiert haben.
Aber bleiben wir nochmal bei diesem Werbung-Ding. Also das ist bisher ihr primäre Einkommensquelle, die hat aber so ein paar Fußangeln. Das erste ist mobil, da haben sie bisher noch nichts gefunden und da steht auch noch nichts auf der Agenda. Das zweite ist, dass ihr großes Nutzerwachstum vor allen Dingen in den Entwicklungsländern stattfindet, wo Werbekunden nicht so viel Geld pro Klick, pro Nutzer zahlen, wie sie das bisher in den USA getan haben, wo irgendwie so ein Jahresumsatz von, was weiß ich, knapp 10 Euro, glaube ich, machen sie mit jedem Facebook-Nutzer, und in Deutschland sind es irgendwie, in Europa sind es knapp 5 und in Entwicklungsländern ist es, glaube ich, noch weniger. Oder auch dann ist zum Beispiel das Argument, dass man sagt, ja, bei Google macht es Werbung total Sinn, weil die Leute explizit nach etwas suchen und wenn dann was Relevantes nebenher eingeblendet wird, klicken sie vielleicht drauf, während bei sozialen Netzwerken, wenn es dann darum geht, irgendwie sich auszutauschen, Fotos zu tauschen, die Werbung vielleicht nicht so wahnsinnig interessant ist.
Also ich glaube, zu diesem Mobilproblem zunächst mal, ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt. Das ist die Zurückhaltung bislang von Facebook, zu sagen, wir blenden in unserer App eben keine Werbung ein, aber es würde ja nur einige Zeilen Programmcode erfordern, zum Beispiel in die iPhone App jetzt eine iAd unten einzubauen. Das sind die Nutzer mittlerweile gewöhnt. Die iAds sind tendenziell halbwegs attraktiv gestaltet. Da hat Apple ja auch nochmal ein Auge drauf. Mit anderen Worten, da könnte Facebook von heute auf morgen jedenfalls einige 100 Millionen Umsatz über die iPhone-App generieren, denn es soll die meistgenutzte App überhaupt in dem Apple-Universum sein. Also ich glaube, das Problem wird überschätzt. So ein Börsenprospekt hat natürlich auch den Sinn und Zweck, etwaige Haftung auszuschließen. Also nicht alle Risiken, die da genannt werden, sind auch tatsächlich Risiken, die sich realisieren werden. Insofern, das Problem sehe ich weniger kritisch, und dann muss man sehen, wenn Facebook es wirklich schaffen sollte, quasi synonym für das Internet zu werden, dann sind sie natürlich irgendwann auch für Firmen unverzichtbar, wenn die wiederum ihre Apps zum Beispiel oder ihre Webseiten mit Facebook verknüpfen wollen. Und da würde ich sagen, ist Facebook zurzeit noch in so einer Art Anfütterphase, aber wenn sie irgendwann wirklich mal das Internet sind, dann wird man als Unternehmer gar nicht mehr die Alternative haben, ob man seine Seiten mit Facebook verbindet oder nicht, und dann muss man das irgendwann, um wahrgenommen zu werden, und dann sehe ich auch nicht, wieso Facebook nicht dafür Gebühren nehmen soll, auf welche Art und Weise auch immer.
Das gibt es ja ein gutes Vorläuferbeispiel für. Das ist halt Google Maps, ne? Was seit Ewigkeiten angefüttert wurde und wo Google dann eines fernen Tages gesagt hat, gut, ab einer gewissen Anzahl an Aufrufen, die jetzt sozusagen von einer Seite darauf gemacht werden, beispielsweise weil halt der Service von Google Maps in einer anderen Seite eingebunden war, da verlangen sie dann eine gewisse Gebühr für, unterschiedlich hoch, je nachdem wie groß dann das auch vom Aufkommen her ist. Aber das ist tatsächlich ja schon ein Stück weit dieses Modell, was Ulf jetzt gerade beschrieben hat, das könnte ein bisschen in die Richtung gehen. Aber auch zu dem, was du gesagt hast mit den Entwicklungsländern beziehungsweise den Schwellenländern auch, das sind eigentlich die größeren Probleme für sie, weil da sind wirklich viele Menschen, Indien, Brasilien und so weiter. Dort verdienen sie aber relativ wenig pro Nutzer. Das werden sie natürlich nicht ändern können, weil dort schlicht und einfach ein anderer Standard ist. Aber man muss fairerweise sagen, die Masse macht es auch dort. Und so wenig Umsatz man pro Nutzer in Indien macht, so viele Nutzer hat Indien potenziell auch zu bieten. Und wenn ich jetzt mit 80 Millionen Deutschen halt maximal 5 Euro Umsatz mache, dann ist das bei 800 Millionen bis einer Milliarde Inder ja doch eine etwas andere Liga.
Ja, wobei, also es gibt ja auch ein Beispiel bei Facebook selbst. Die Umsätze bzw. die Einnahmen, die Facebook inzwischen über die Spiele Anbieter erzielt. Die wachsen ja kontinuierlich. Und letztlich macht Facebook im Moment doch nichts anderes, als sie dir darauf vorbereiten, dass sie sich selber zu einer Art zweiseitigen Markt machen. Das heißt, sie haben zum einen die Nutzer, die man vielleicht ja auch irgendwann noch monetarisieren kann, indem man irgendwelche Premium-Angebote kostenpflichtig macht. Und sie haben auf der anderen Seite die App-Anbieter, mit denen man auch Geld verdient. Das heißt, sie können den Markt von zwei Seiten aus abschöpfen. Klassischer zweiseitiger Markt, der im Prinzip für den, der eben in der Mitte steht, doppelten Vorteil bietet.
Wollte ich gerade sagen. Also die stehen damit ja ein bisschen so zwischen Apple und Google. Also während Google quasi nur Werbung macht und Apple mehr oder weniger nur sich quasi über Beteiligung an Software da im Netz Geld verschafft, könnte Facebook sich dazwischen stellen. Also weil das finde ich auch noch so ein überzeugendes Ding, dass man sagt, okay, jetzt füttern sie an, jetzt sehen sie zu, dass sie alle in ihr Universum reinkriegen. Möglichst viele User, aber auch möglichst viele Firmen, möglichst viele Apps, die fast eigentlich, es gibt ja Spotify, die dann nur noch über Facebook Connect funktionieren. Wie groß schätzt ihr so das Potenzial ein, dass die irgendwann halt anfangen, auch tatsächlich Amazon-Shop, Zeitungsshops, wirklich Sachen über Facebook zu verkaufen, Tickets zu verkaufen etc. und da dann jedes Mal die 30% abknapsen.
Naja, also grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass man das zumindest anstrebt, aber man muss auch ganz klar sagen, von den Nutzern wird Facebook bis heute eigentlich nicht als das verstanden, als dass wir es jetzt gerade so ein bisschen beschreiben. Für die ist es primär halt immer noch ein, ich kommuniziere mit meinen Freunden, Bekannten und so weiter dort in irgendeiner Form, lade dort ein paar lustige Fotos hoch. Es ist eigentlich eher so was, früher hätte man das eine Ansammlung von Homepages genannt, glaube ich, so in etwa. Wenn auch sehr einfach zu updatende, wo man auch schnell mal eben noch was mit reinstellen kann. Aber das ist natürlich schon was anderes als sozusagen das, was wir als Web sonst kennen. Und auch diese ganze Anwendungsebene, auch die ist ja eine, die wir eigentlich im Web in der Form so nicht unbedingt immer hatten. Wir hatten immer alleinstehende Apps und wir hatten gleichzeitig Apps, die bei uns sozusagen, also wirklich klassische Anwendungen auf dem Desktop laufen oder auf einem Endgerät laufen und eigentlich überhaupt nicht so eine Zwischenstufe gebraucht haben. Und da frage ich mich natürlich schon, ob Facebook da nicht, bevor sie tatsächlich in diese Stellung kommen könnten, eigentlich ihre komplette Seite mal wieder umkrempeln müssten und das Konzept nochmal komplett ändern müssten, was sie allerdings tatsächlich schon dreimal getan haben. Also insofern.
Das ist das eine. Sie haben das schon öfters getan. Und zum anderen, ich glaube, das ist, da magst du recht haben, dass tatsächlich für die User Facebook erstmal so, wenn man jetzt spontan antworten müsste, sagen, ja, das ist halt ein Kommunikationstool. Dass aber viele User das schon ganz anders benutzen. Das fängt bei den Spielen an und es geht eben bis dahin, dass man darüber auch die Nachrichten kriegt und Ähnliches. Und da ist so eine Veränderung in der Internetwirtschaft oder durch die Internetwirtschaft festzustellen, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir über Urheberrecht reden, dass die Internetfirmen die Rolle übernehmen von klassischen Medienhäusern und klassischen Verwertern auch tatsächlich Rechteverwerter. Apple ist inzwischen fast einer der großen Rechteverwerter geworden mit iTunes, wird aber in der Öffentlichkeit ja nicht als solcher wahrgenommen. Hat auch gute Gründe dafür, das ein bisschen unter der Decke zu halten. Aber bei Facebook wird das so ähnlich laufen. Das heißt, Facebook wird sich, wenn das aufgeht, was Facebook vorhat, natürlich zu einem Anbieter und einem Verwerter entwickeln, ohne dass die Öffentlichkeit es so richtig bewusst wahrnimmt, weil gut, Apple ist halt ein Mobilfunkanbieter für viele oder ein Mobilgeräteanbieter für viele. Wir realisieren gar nicht, dass er darüber auch Rechteverwerter geworden ist. Genauso Facebook ist für viele Kommunikationstool, Internet, und es wird nicht realisiert, dass er inzwischen eine der größten Spieleplattformen ist, dass er zum Nachrichtenkanal wird und dass er eben irgendwann auch zum Rechteverwerter und zum Anbieter wird.
Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, finde ich, wo Facebook wirklich sehr, sehr weit vorne schon ist, vielleicht auch gar nicht mehr einzuholen ist. Das ist dieses Stichwort Identity Provider. Es ist ja im Internet nach wie vor ein relativ ungelöstes Problem, wie man eigentlich feststellen kann, mit wem man da so kommuniziert. Und mein Eindruck ist, dass Facebook immer mehr die Rolle übernimmt eines, die mal so andere Funktionen wie OpenID versucht haben, was aber bislang jedenfalls in der Breite nicht geklappt hat, dass man sich halt mit seinem Facebook-Konto auf allen möglichen Seiten anmelden kann. Also Twitter ist im Grunde der einzige Dienst, der mir noch einfällt, neben Facebook, der diese Identifizierungsfunktion im Internet übernimmt. Und das sind natürlich auch ganz strategische Positionen. Auch da wiederum lässt sich dran denken, dass man sich diese Gatekeeper-Funktion, diese Identity-Provider-Funktion irgendwann bezahlen lässt. Jedenfalls, wenn man diese Funktion wahrnimmt für Seiten, die ihrerseits Geld verdienen. Also bei Kommentaren ist das mittlerweile ja ganz üblich. Und wenn die Süddeutsche irgendwann mal sich dazu entschließt, keine anonymen Kommentare mehr zuzulassen, vielleicht müssen sie dann eben an Facebook einen bestimmten Betrag abdrücken.
Naja, also ich sag mal so, auch bei dem Identity Management, es ist eigentlich genauso wie bei dem, was ihr eben gesagt hattet mit den Nachrichten, die jetzt alle über, also großteils auch über Facebook stattfinden würden, muss man vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das wird seit eigentlich immer, seitdem Facebook eine Funktion eingeführt hat, wird immer gesagt, so, jetzt wird Facebook da ganz groß und wird diesen Markt auch überrollen. Letzten Endes, nein, der Großteil der Kommunikation findet nach wie vor nicht über den Facebook-Chat oder die Facebook-Benachrichtigungsfunktion statt. Sie haben E-Mail bis heute nicht abgeschafft. Kann natürlich sein, dass sie es Perspektive schaffen. Genauso sieht es beim Identity-Management aus. Ja, da sind sie ein Player und auch ein relativ großer. Trotzdem ist das erstens ein total kleiner Markt nach wie vor. Da passiert nicht wirklich viel. Das sind ausschließlich Geek-Anwendungen, wenn man ehrlich ist. Mit ganz wenigen Ausnahmen wie Discourse, wo man dann auf Zeitungswebsites und Ähnlichem manchmal dann mitdiskutieren kann, nur wenn man eine externe ID dafür in irgendeiner Form benutzt.
Also aber du bist da ganz entspannt. Du sagst,
ich bin da nicht entspannt. Ich glaube schon, dass man da tatsächlich ein Auge drauf halten muss und sagen muss, okay, was machen die da eigentlich und ist das tatsächlich gut und richtig so? Aber andererseits muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und zumindest sagen, also bislang zumindest hat Facebook es nicht geschafft, mit eben diesen ganzen Spielzeugen irgendwo eine übermäßig dominante Stellung einzunehmen. Das Einzige, wo sie das geschafft haben, ist tatsächlich in diesem Fotospeichermarkt, wo sie Flickr tatsächlich abgelöst haben. Das ist das eine. Also überhaupt Medienspeicher, so in der Form. Und halt in der ganzen Frage von Relationen unter Nutzern, das abzubilden und entsprechend Daten dazu anzusammeln.
Jetzt sagt Thilo Weichert, der hier schleswig-holsteinischer Datenschutzbeauftragte, wenn die europäischen Datenschutzregeln mal richtig radikal durchgesetzt werden und Facebook dran sich halten muss, dann ist das Geschäftsmodell im Eimer.
Ja,
das kann er sagen, glaubt noch keiner. Oder?
Naja gut, aber der gute Thilo Weichert vergisst natürlich, wenn er seine die EU-Datenschutzregeln konsequent durchsetzen würde, dann müsste man das Internet abschalten. Also natürlich.
Das stimmt natürlich nicht, Jürgen, und das weißt du auch ganz genau, dass man das Internet da nicht abschalten müsste. Das ist natürlich Unfug, aber trotzdem natürlich.
Das war 2.0 vielleicht.
Ja. Also die spannende Frage ist natürlich sozusagen, würde man jetzt sozusagen das, was Datenschutzrecht ist, konsequent durchsetzen, was würde dann passieren? Die Frage ist durchaus richtig und berechtigt, überhaupt gar keine Frage. Ob dann Thilo Weicherts Interpretation der Datenschutzgesetzgebung diejenige ist, die dann wirklich maßgeblich ist, ist eine, die ja zu klären ist. Und das ist auch ganz schön, weil das hat er ja diese Woche auch nochmal extra betont. Es laufen gerade drei entsprechende Gerichtsverfahren. Wir haben einfach das Problem, dass beim Datenschutzrecht etwas geschrieben steht, viel gesagt wird, was das denn bedeuten würde, aber ganz wenig Urteile existieren, was denn jetzt eigentlich Rechtslage ist. Das heißt, alle spekulieren fröhlich hin und her und was das eigentlich bedeutet, wissen wir alle nicht. Und das ist ehrlich gesagt ein sehr ärgerlicher Zustand, weil es irgendwie irgendwo im luftleeren Raum stattfindet. Und da muss ich sagen, da bin ich ganz froh, dass ein Thilo Weichert dann auch dafür sorgt, dass entsprechend irgendwann mal Gerichtsverfahren durchgezogen werden, die uns tatsächlich auch mal darüber Auskunft geben, was denn unser aktuelles Datenschutzrecht eigentlich bedeutet.
Ja, und dann haben wir natürlich noch den Punkt, wie setzt man das, was da gerichtlich entschieden wird, um? Ja, das ist natürlich nochmal eine weitere Frage. Also da muss man sagen, ist mein Eindruck von den irischen Behörden, dass sie da jetzt, wie soll ich sagen, sich auch nicht gerade vordrängeln, wenn es darum geht, das europäische Datenschutzrecht gegenüber Facebook wirklich durchzusetzen. Und dann, Stichwort europäisches Datenschutzrecht, vielleicht ist unser gegenwärtiger Rechtsstand da auch noch nicht das letzte Wort. Also gerade das Stichwort Einwilligung ist ja aus der deutschen Perspektive ein ganz wichtiges im Datenschutzrecht. Wenn man eingewilligt hat in eine bestimmte Datenverarbeitung als Nutzer, dann hat der Diensteanbieter, der mit den Daten umgehen will, im Prinzip so eine Art Joker. Genau, so eine Art Persilschein. Und da muss man natürlich sagen, klar, irgendwann hat man immer mal auf den Accept-Button geklickt bei Facebook. Ne? Also formal sind sie wahrscheinlich bei vielem von dem, was sie tun, auf der richtigen Seite. Die eigentliche Frage ist, wie weit trägt denn eigentlich dieses Argument, dass so eine Einwilligung genügen kann? Also das Problem ist doch eigentlich, dass man, selbst wenn man irgendwo mal eingewilligt hat, häufig gar keine Kontrolle mehr hat über das, was mit den Daten passiert. Und da ist meine Prognose, da wird das Recht sich weiterentwickeln. Also da ist einfach bei sehr, sehr vielen Nutzern das Gefühl, da ich habe da vielleicht eingewilligt und trotzdem machen die weitgehend, was sie wollen. Und ich denke, da wird das Recht nachsteuern. Also die Diskussionen auf der europäischen Ebene zeigen ja schon ganz deutlich in diese Richtung. Und wenn das wirklich so kommt, ja, dass die Einwilligung nicht mehr der Persilschein ist, dann wird das Geschäftsmodell von Facebook jedenfalls wesentlich komplexer werden.
Da sind wir dann auch bei diesem anderen Thema der Cookie-Richtlinie, zu der sich Peter Schaar diese Woche auch geäußert hat. Ist das damit verbunden? Also die These ist ja, es gibt diese Richtlinie und alle fragen sich, ja, muss sie denn erst in Deutschland in Gesetze umgegossen werden, bevor sie gilt? Und Peter Schaar sagt, nö, die können wir heute hier schon anwenden.
Ja, das ist eine unglaublich absurde und komplexe Debatte, denn es gibt so viele verschiedene Ebenen in dieser Diskussion um die sogenannte E-Privacy-Richtlinie, wie sie korrekt heißt. Ja. Und die E-Privacy-Richtlinie regelt bei weitem nicht nur die Frage von Cookies, aber primär hat sie sich auch darum mitgekümmert. Und da gibt es ein ganz großes Problem, könnte man sagen, insofern, als dass manche derjenigen, die politisch dafür zuständig waren, sagen, dass sozusagen das mit dem Einwilligungsweg und so relativ einfach wäre jetzt von der Gestaltung her. nur dass der Gesetzestext, den sie selber verabschiedet haben, das eigentlich nicht hergibt. Und in Deutschland gerade speziell ist die Debatte jetzt, beziehungsweise ist die Debatte, seitdem es diese E-Privacy-Richtlinie gibt, ob man aufgrund dieser E-Privacy-Richtlinie überhaupt deutsches Recht ändern muss. Die Industrie sagt, nö, das, was wir haben, das ist schon vollkommen ausreichend. Die Kommission sieht das ein bisschen anders und ich glaube, dass sie das auch mit gutem Grund anders sieht, weil was dort steht, das haben wir eigentlich nicht so in der Form im deutschen Recht, zumindest meiner Meinung nach. Die Bundesregierung sagt allerdings, dass es da keinen Handlungsbedarf geben würde, das federführende Wirtschaftsministerium an der Stelle.
Aber für die, die das nicht wissen, ich meine, gib doch nochmal so die zwei, drei Kernpunkte von dieser Richtlinie.
Also die Kernfrage des Ganzen ist, ob überhaupt beispielsweise, ob ein Cookie bei mir gesetzt werden darf, ohne dass ich vorher eingewilligt habe und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.
Also genau das, was Ulf gerade angesprochen
reicht das
hat.
Dann aus, wenn ich sage, in meinem Browser von wegen Cookies von Drittanbietern akzeptieren und ich habe überhaupt keine Ahnung und auch keine Unterscheidung gemacht an der Stelle, muss ich das nach irgendwelchen Systemen diese Einstellung treffen, muss ich das individuell immer einzeln zustimmen, da gibt es ja immer Argumente dafür und dagegen, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll wäre, klar ist, dass Opt-in und Opt-out jeweils eine 80-20 Proportionalität haben, das heißt 80% machen das, was die Voreinstellung ist und 20% haben eine andere Meinung. So, das ist grundsätzlich bei Opt-in und Opt-out die Regel. Und da geht es natürlich ganz, ganz stark um die Frage Behavioral Targeting, tatsächlich auch, wie heißt es, Retargeting und ganz viele solche Geschichten. Das heißt, die Frage, wie Werbung im Netz funktioniert, ist das eine. Natürlich auch bei anderen Geschichten. Cookies sind ja nicht nur für Werbung da, sondern Cookies haben natürlich auch noch andere Funktionalitäten, die davon aber eigentlich nicht mit erfasst sein sollten. Ob das der Text der Richtlinie jedoch so hergibt, ist eine andere Frage.
Du hast eingeatmet jetzt.
Ja, das ist, also ich bin kein Jurist, zum Glück, und deswegen fällt mir dann vielleicht auch immer wieder einmal auf, wenn ich solche Diskussionen verfolge, wie absurd das Ganze dann inzwischen geworden ist, weil ein normaler User versteht einfach nicht mehr, wovon wir eigentlich reden.
Wir denn?
Ja, wir teilweise auch nicht mehr, ne? Weil klar, natürlich sagt die Cookie-Richtlinie, dass man Einwilligung einholen muss, aber dann diese ganzen Feinheiten, was das denn jetzt bedeutet für den einzelnen User oder so, das wird dann irgendwann völlig absurd. Dann, wo man dann sagen muss, ist es nicht schon die Absurdität, dass man überhaupt so eine bestimmte Technik regulieren will im Gesetz? Ne?
Da ist man das wäre mir schon zu präzise.
Ja, da ist man schon beim Urheberrecht mal ganz böse auf die Schnauze gefallen, weil man DRM dann plötzlich im Gesetz festgeschrieben hat und gerade geredet, kein Mensch mehr von DRM auf CDs und so. Es ist immer eine schlechte Idee, sowas ganz konkret zu regeln im Gesetz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, illustriert es die Absurdität, die wir im Moment im Datenschutzrecht haben. Es gibt unzählige Regelungen. Es gibt ständig Versuche, das zu neu zu machen. Die Human Reading stellt gerade ein Konzept für ein EU-weiten Datenschutzrecht vor, wo sich die EU letztlich rausnimmt, alles zu regeln. Und der User, der steht nur noch kurz davor da, weiß nicht, wie ihm geschieht, sowohl von Anbietern her, die seine Privatsphäre möglicherweise verletzen, und auf der anderen Seite von den Rechten her, die er hat. Das heißt, das ist eigentlich eine völlig untragbare Situation. Wie immer man das jetzt auch regeln möchte, ob das jetzt stärkerer Datenschutz oder Datenschutz obsolet oder ganz egal, wie man das, in welche Richtung man geht, die Situation im Moment ist völlig untragbar.
Ja, das stimmt. Würde ich auch so sehen.
Ja, das würde ich grundsätzlich auch so unterschreiben, dass es tatsächlich zumindest keine Situation ist, in der die Nutzer das in irgendeiner Form verstehen würden. Nur klassischerweise sind sowohl Urheberrecht als auch Datenschutz als auch viele andere Rechtsgebiete ja eben darauf ausgelegt, dass der Nutzer sie nicht verstehen muss, sondern dass sie nach einfachen Regeln funktionieren. Genau das ist gerade nicht der Fall. Auch die Experten verstehen weite Teile dessen, was gerade Datenschutzrecht ist, eigentlich nicht mehr wirklich. Das stimmt, das ist ein Problem.
Weil es eben europäisches Recht ist.
Ne? Nicht nur deshalb, weil es europäisches Recht ist, sondern weil es kollidierende Rechte sind teilweise, weil wir in Deutschland ein anderes Datenschutzniveau haben, auch nochmal bereichsabhängig. Also Telemediengesetz ist dort anders als Bundesdatenschutzgesetz, ist anders als die zugrunde liegende europäische Richtlinie 9546, die aktuell in Kraft ist, ist anders als die E-Privacy-Richtlinie, ist anders als der Entwurf einer Datenschutzverordnung. Also das ist jetzt doch, nicht
ist
so
etwas... Ist da irgendwo ein Ausweg zu sehen?
Ja, natürlich ist da ein Ausweg zu sehen. Also ich meine, da muss man schon ganz klar sagen, so viele Kritikpunkte man an dieser Datenschutzverordnung haben kann. Die Grundidee, dass man es europaweit vereinheitlicht, dass man wirklich dafür sorgt, dass zum Beispiel in Irland das gleiche Datenschutzrecht gilt, auch wirklich gilt, wie in Deutschland.
Die ist gut.
Die ist erstmal von der Vereinfachung her gut. Was dann konkret drinsteht, darüber kann man sich jahrhundertelang streiten. Aber vom Grundprinzip her zu sagen, wir machen es einheitlich, wir machen es verbindlich, wir machen es verständlich, da muss ich sagen, das Ziel ist gut, die Frage ist nur, was nach dem langen Weg dann dabei rauskommen wird und ob das dann tatsächlich noch diesen Maßgaben entspricht. Aber auch da haben wir wieder das Problem, dass in der Debatte ist, ob das denn tatsächlich auch den Bereich mitregelt, den die sogenannte E-Privacy-Richtlinie mitregelt.
Ja, und wobei ich das Problem nicht nur darin sehe, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die Regelungen einfach sein müssen. Sie müssen auch, da trifft sich wieder Datenschutzrecht im Moment mit Urheberrecht, sie müssen auch von den Usern und Nutzern akzeptiert werden. Also Recht funktioniert nur dann, wenn es selbstverständlich ist, dass man sich dran hält, sozusagen.
Aber ja, Datenschutzrecht ist jetzt primär kein Nutzer, also kein Recht, was sich auf den Nutzer bezieht, ja, sondern ja. Es geht darum, die Anbieter an der Stelle zu regeln. Tatsächlich muss man sagen, der Entwurf einer Datenschutzverordnung hat da tatsächlich auch einen Fehler drin, anders kann man das nicht sagen, weil es keine Privatnutzerausnahme eigentlich in dem Sinne an der Stelle gibt. Es gibt eine Medienausnahme, ein Medienprivileg, aber es gibt kein Nutzerprivileg an der Stelle. Also beispielsweise wenn jetzt hier das ein oder andere iPad auf dem Tisch liegen würde, da könnte hier ein großes Kontaktverzeichnis drin sein. Im Sinne des Gesetzes ist das eigentlich eine Datenverarbeitung, die dort stattfindet. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man da die gleichen Maßstäbe dann anlegen sollte, wenn dann dem Jürgen Kuri sein Adressbuch abhanden kommt, wie wenn es ein Data Breach, also ein Daten abhanden kommen bei einem Großunternehmen wäre. Das fände ich jetzt irgendwie nicht ganz so angemessen.
Ja gut, aber ich würde doch, wo wir jetzt gerade über die europäische Regulierung reden, noch einen Punkt stark machen, der mir so in der, wie soll ich sagen, aus der Perspektive des Rechtsanwenders immer wieder auffällt. Das ist nämlich die Frage nach der echten Wirksamkeit einer Regulierung auf europäischer Ebene. Also Falk hat jetzt gerade ja quasi das hohe Lied der Verordnung gesungen.
Du sprichst jetzt so ein bisschen als Richter.
Ich bin ja immer sehr vorsichtig, wenn ich mich quasi privat äußere, da irgendwie meinen Amtsbonus in Anspruch zu nehmen. Das will ich ausdrücklich nicht tun. Allerdings hat man natürlich eine gewisse Sichtweise und man bekommt schon so ein bisschen mit, wie Recht einfach angewendet wird in der Praxis. Und da muss man einfach sagen, europäisches Recht, das nicht umgesetzt ist in deutsches Recht, hat da einfach immer einen relativ schlechten Stand. Das ist
Woran liegt das? Liegt das daran, dass die ganzen deutschen Richter überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich europäische Gesetzgebung ist und wie man die dann auslegt?
Nee, das liegt einfach daran, dass es in der Tat da Brüche gibt zwischen zwei Sphären. Das muss man so deutlich sagen. Wir haben in Deutschland natürlich ganz klar deutsche Gesetze und die anzuwenden ist man als Richter gewöhnt und das wird einem auch dadurch leicht gemacht, dass es eine relativ klare Rechtssprache gibt. Das wird jetzt erstmal überraschen, dass ich sage, es ist eine klare Rechtssprache. Sie ist natürlich nicht für jedermann klar, aber sie ist für die Profis klar. Es ist halt eine Fachsprache. Wir verstehen auch vielleicht nicht alles, aber wir haben gelernt in einer langen und manchmal auch harten Ausbildung dieser
Code
Sprache.
Zu
genau, das ist wirklich ein bestimmter Code.
Und das ist in Europa anders, oder wie?
Und das ist eben genau das Problem. Wenn wir auf europäischer Ebene eine Regelung haben, wie die Verordnung, die ja für sich steht, ne, die nicht mehr umgesetzt werden muss in deutsches Recht, dann haben wir auf den ersten Blick natürlich den Vorteil, den Falk anspricht, dass die nämlich direkt gilt. Das heißt, der deutsche Gesetzgeber macht diesen Zwischenschritt nicht mehr. Aber wenn der deutsche Gesetzgeber europäisches Recht in deutsches Recht umsetzt, wie er das bei Richtlinien tun muss, dann hat das auch einen großen Vorteil. Er baut nämlich die europäischen Regelungen an der passenden Stelle in das deutsche Recht ein. Das heißt, ich habe dann als Rechtsanwender, zum Beispiel als Richter, einen Korpus, einen Block von Recht, der in sich leidlich geschlossen ist. Da kommen auch Fehler vor, da ist auch nicht immer alles klar, aber es ist in der Rechtsanwendung vergleichsweise einfach. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben eine Verordnung, die hat einen Geltungsvorrang vor dem deutschen Recht. Nur, da stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie weit reicht denn der eigentlich? Wenn ich also eine konkrete Rechtsfrage zu beantworten habe, habe ich dann zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz oder das Telekommunikationsgesetz und daneben steht die Verordnung. Und da muss ich immer gucken, wie verhält sich das zueinander, wie weit reicht die Verordnung, sagt die vielleicht dasselbe, sagt die was anderes. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile da nicht diese Euphorie, dass wir eine einheitliche europäische Regelung bekommen. Ich finde es gut, wenn wir einen einheitlichen Rechtsstandard bekommen. Nur aus meiner Sicht wäre das Instrument der Richtlinie, die umgesetzt werden muss, im Ergebnis wahrscheinlich effizienter. Formal wirkt eine Verordnung direkt, aber in der Praxis ist meine Hypothese, dass die Verordnung dann im Klein-Klein zwischen deutscher Rechtslage und europäischer Rechtslage teilweise auch zerrieben werden.
Naja, das ist jetzt aber eine sehr, sehr deutsche Sichtweise an der Stelle. Klar. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist jetzt die Sicht eines deutschen Juristen auf das Phänomen.
Das Problem da stellt sich in allen Ländern genauso,
ja, halt dann jeweils aus der Perspektive des nationalen Rechts. Dass die Bundesrepublik immer noch eine der, sagen wir mal, umsetzungstreueren ist. Wenn man sich anguckt, diese Richtlinie 9546, der erste Teil sagt es ja auch schon, sie ist aus dem Jahr 1995 eigentlich, die momentan das Datenschutzrecht regelt. Das ist eine, die ist in Deutschland relativ sauber umgesetzt worden. Sie hat auch nur ein Mindestniveau. Deutschland ist dort teilweise drüber hinausgegangen. Aber sie ist in extrem vielen Ländern überhaupt nicht angemessen umgesetzt worden. Da fragt man sich natürlich, warum die Kommission das nicht versucht hat.
Ja, genau, das ist doch das Problem.
Da ist die Verordnung dann so ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner.
Also aber ein einfaches Beispiel dafür ist, dass es in Belgien für die Datenschutzbeauftragten keine einzige Sanktionsmöglichkeit gibt. Alles, was die machen können, ist fröhlich zu winken und zu sagen, du baust da gerade Mist, das darfst du nicht. und das war's.
Das könnte man aber ja vorschreiben, dass es effektive Sanktionsmöglichkeiten geben muss. Die Verordnung aus 95 ist, oder die Richtlinie aus 95 ist an der Stelle eben einfach schwammig. Das heißt, es nur effektive Mittel, aber wie die dann aussehen, ist eben nicht gesagt. Der belgische Gesetzgeber an der Stelle eben, wie soll ich sagen, sich für die Wischiwaschi-Lösung.
Okay, aber wir werden jetzt nicht weiter über den belgischen Gesetzgeber lästern.
Nein, das werden wir auf keinen Fall tun. Aber
weil vor allem, ja, weil es nämlich noch ein anderes Thema gibt, in dem die Verwirrung ähnlich groß ist. Das ist das deutsche Urheberrecht, zu dem sich zuletzt wieder mal 100 Köpfe geäußert haben, 100 Künstler geäußert haben, in einem offenen Brief, der an Kürze und Würze wenig zu wünschen übrig lässt.
Aber an allem
anderen. Aber an allem anderen, ja. Aber aus unserer Sicht, wenn man sich ein bisschen daran reiben will, ist das natürlich eine dankenswerte Statement. Ja, also da geht es um Diebstahl geistigen Eigentums von Internetkonzernen, dem man einen Riegel vorschieben müsste. Das haben, weiß nicht wie viel, 100 Tausend ist mittlerweile unterzeichnet, Mario Adorf. Die Reaktion war dann immer so ein bisschen darauf, ja Leute, lasst doch mal ein bisschen die Schwerter stecken. Frank Schirmer hat so einen Artikel geschrieben, weg mit dem Hass, jetzt mal runterkochen und mal runterkommen, jetzt lass uns mal vernünftig drüber reden. Ist das so ein bisschen eine Versachlichung eingetreten mittlerweile?
Nö.
Weil ich hab das Gefühl, eigentlich ist das ein ganz guter Prozess. Das ist so ein bisschen wie Familientherapie. Also
was der Franchierer hervorgeschlagen hat.
Ja, ist wirklich so, weil es gibt in dieser Gesellschaft offensichtlich riesige Reibereien und riesige Spannung. Natürlich hat das häufig wie immer bei Familien nichts mit Fakten und rationalen Regeln und so zu tun, sondern da sind Ängste involviert, so Halbinformationen, Missverständnis. Ja, du hast doch gesagt, aber das meinte ich doch aber gar nicht so. Ja, aber ich habe doch immer und das klappt jetzt nicht mehr. Doch, es könnte noch weitergehen, wenn. So, und ich habe das Gefühl, dieses Statements von diesen Künstlern, also im Handelsblatt, diese 100 Köpfe und jetzt diese Wir sind die Urhebergeschichte, das sind Äußerungen von diesen diffusen Ängsten und auch wenn sie vielleicht nicht immer sachlich zu begründen sind, aber es ist gut, dass sie mal ausgesprochen werden, habe ich das Gefühl.
Das mag sein, wobei, also es wundert mich nicht, wenn man sich anguckt, wer es organisiert hat, es wundert mich, dass ausgerechnet diese Autoren, denen man doch meistens sowohl sprachlich wie inhaltlich einiges zutraut, doch eine recht dünne Erklärung da vom Stapel gelassen haben, die eben nur irgendwelche diffusen Ängste auf Sanktionsmaßnahmen runterbricht. Mhm. Letztlich sagen sie ja nur, das Urheberrecht muss durchgesetzt werden und in dem Begleitartikel in der Zeit, wo es erschienen ist, stand dann auch noch mit welchen Mitteln. Und da gehen natürlich sofort alle Warnlichter an. Von daher ist der Vorstoß von Frank Schirmacher, fand ich da auch tatsächlich sehr sympathisch. Nicht nur deswegen, weil er sagt, weg mit dem Hass, sondern auch ein sehr berechtigten, deutlichen Hinweis darauf gibt, dass das Unverständnis, dass viele Nutzer mit dem Urheberrecht inzwischen verbinden, eben mit der Abmahnindustrie zusammenhängt, die da auch den Künstlern und den Urhebern wirklich keinen Gefallen tut, weil sie im Prinzip ja dazu führt, dass sich zwischen den Urhebern und den Rezipienten eine Front aufbaut, die so ja eigentlich gar nicht existiert. Weder im konkreten Verhalten noch in den Absichten.
Lass uns doch mal so ein bisschen auflisten, wo müssten denn beide Seiten abrüsten? Oder Ulf?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, Abrüstung ist vor allem mal gefragt an der Front der Durchsetzung des Urheberrechts, denn bevor ich etwas durchsetzen kann, muss ich zunächst mal einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens darüber herstellen, was denn eigentlich Recht sein soll. Und ich glaube, dass dieser Konsens jedenfalls im Bereich des Urheberrechts eben nicht mehr so uneingeschränkt gilt. Also zu sagen, das, was wir bisher haben, ist alles wunderbar und jetzt müssen wir nur quasi den Knüppel auspacken und dann wird es schon alle wieder Konsens werden, das ist also quasi aus rechtssoziologischer Sicht ziemlicher Unsinn. Also man kann natürlich zum Beispiel mit Strafrecht versuchen, Normen durchzusetzen, aber das funktioniert eben nur, wenn sie eine hinreichende gesellschaftliche Akzeptanz haben. Also zum Beispiel gegen den Diebstahlsparagrafen wird auch ständig verstoßen. Trotzdem kann man sagen, ist der noch gesellschaftlicher Konsens. Das sehe ich im Urheberrechtsbereich so ohne weiteres nicht mehr. Und ja, jetzt haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten. Jetzt können wir quasi die Augen verschließen vor einer Realität, wo kopiert wird, im Netz zum Beispiel, und können einfach so tun, als könnte man da das Rad der Geschichte 10 oder 20 Jahre zurückdrehen. Meine Prognose ist, damit wird man scheitern. Wir können da die Strafrahmen anziehen, wir können da irgendwie massenhafte Ermittlungsverfahren einleiten. Das können wir nur in Grenzen, weil die Staatsanwaltschaften ohnehin überlastet sind. Aber das kann man versuchen, aber das Ergebnis wird sein, was der Jürgen gerade schon angedeutet hat, die Fronten werden sich verschärfen und das Urheberrecht wird weiter enorm an Akzeptanz verlieren. Das Urheberrecht wird als Repressionsinstrument irgendwann wahrgenommen und das ist, glaube ich, insbesondere nicht im Interesse der Urheber. Die Alternative wäre, dass man über vernünftige Vergütungsmodelle nachdenkt. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich finde, an dem Aufschrei der Urheber muss man einfach ernst nehmen, dass die sagen, wir möchten von unserer Arbeit auch leben können und wir möchten eine angemessene Vergütung. Das finde ich absolut überzeugend. Ich möchte das auch. Ich bin in der glücklichen Lage, als quasi Beamter mir darüber keine großen Gedanken machen zu müssen. Aber ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich kenne auch selber Schriftsteller und das ist ein Punkt, den muss man absolut ernst nehmen. Das heißt, wenn man also die Realität des Kopierens anerkennt, dann muss man zugleich sich wirklich Gedanken machen, wie ein Ausgleich geschaffen werden kann für die Verluste, die da im Netz vielleicht stattfinden.
Da muss ich aber dann doch mal ganz kurz ein paar Töne zu verlieren. Also, ja, also Abrüstung ist wichtig, aber bitte dabei nicht ganz sozusagen die Realität aus den Augen verlieren. So schön ich es finde, dass Menschen mit Kunst das Gefühl haben, dass sie damit auf jeden Fall auch einen Wert schaffen, der für ein Einkommen berechtigt, sagen wir es mal so. Also abgesehen von der ganzen Problematik, dass die Einkommens- und die Urheberrechtsdiskussion sowas von durcheinander laufen, obwohl sie nur teilweise miteinander verknüpft sind, nicht 100, also nicht wirklich kausal zusammenhängen, sondern eher korrelieren an vielen Stellen, muss man schon sagen, nicht jeder, der ein Werk schafft, ist dadurch auch eigentlich berechtigt, ein Einkommen in der Höhe eines Mario Adorf zu erzielen. Sorry, da gibt's keinen Rechtsanspruch drauf. Das kann's auch nie geben. Also da muss man schon tatsächlich auch ein bisschen gucken, dass man sagt, das muss man fair handhaben. Viele Künstler verdienen momentan schlecht. Sehr viele Künstler sind faktisch in Subventionsindustrien beschäftigt, muss man auch ganz klar sagen. Interessanterweise finde ich immer wieder sehr viele sehr laute Stimmen, die für eine totale Durchsetzung des Urheberrechts mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln plädieren, von Menschen, die beispielsweise in den hochsubventionierten Opern dieser Welt arbeiten und ähnlichem, also im klassischen Orchester.
Also das finde ich
schon ein bisschen schwierig, wenn die dann sozusagen da so voll draufknallen an der
Stelle.
Also
nur das zusammen, dein Punkt ist sozusagen, auch das gegenwärtige Urheberrecht in der analogen Zeit war kein Garant dafür, dass alle, die irgendwie künstlerische Werke geschaffen haben, auch davon leben konnten.
Ja, vor allem auch nicht, dass es ein fairer Ausgleich ist sozusagen. Also das muss man schon klar sagen, den Urhebern geht es tatsächlich eigentlich häufig schlechter im Vergleich zu dem, wie es ihnen früher ging. Beispielsweise, wenn sie als Journalisten geschrieben haben oder Radio produziert haben, die bekommen relativ gesehen eigentlich weniger Geld für das, was sie treiben heutzutage, weil ihnen Radiosender weniger zahlen, weil ihnen Fernsehsender weniger zahlen, weil einfach die Produktionsbedingungen schlechter geworden sind, weil ihnen einfach viele Sachen einfach nicht mehr bezahlt werden. Und da muss man sagen, ja, das ist ein Problem. Das hängt oft stark mit dem Medienwandel zusammen und weniger mit dem Urheberrecht und als solchem. Aber klar ist das ist nicht unbedingt eine Baustelle, die so einseitig vom Urheberrecht abhängt, sondern es ist genauso eine Frage des Umgangs mit den Verwertern. Es ist genauso eine Frage dessen, welche Produktionsbedingungen insgesamt vorliegen. Und das finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man dann sagt, das liegt nur daran, dass das Urheberrecht nicht durchgesetzt wird.
Jürgen, ja, ich bin am Anfang, wo du angesetzt hast, so ein bisschen gezuckt, weil man darf da auch eines nicht vermischen. Also natürlich ist nicht bloß, weil ich jetzt sage, ich bin Künstler oder ich bin Autor oder sonst was, heißt das nun lange nicht, dass ich damit eine Garantie habe, mein Geld zu verdienen. Nur das ist keine Diskussion. Also das würde in eine Diskussion führen, dass das Recht oder das Urheberrecht oder die Gesellschaft entscheidet, wer Künstler sein darf oder was es bedeutet oder die Politik entscheidet das. Und die Diskussion, die wollen wir sicher nicht haben.
Nee, ganz sicher nicht.
Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, weil was Ulf auch gesagt hat, natürlich muss das Urheberrecht eine gesellschaftliche Akzeptanz haben, wie alles andere Recht auch. Und daran scheitert es im Moment, so wie diejenigen, die versuchen, das Urheberrecht durchzusetzen, gerade vorgehen. Und da haben wir ein Problem. Und das ist auch nicht eine Diskussion über die Verwerter letztlich, weil die Verwerter brauchen die Künstler auch. Kein Künstler kann sich hinstellen und kein Autor alles selber vertreiben oder sonst was. Und auf der anderen Seite vergisst man dann ganz schnell, wenn man immer nur auf die GEMA losgeht, dass eben jemand wie Apple oder Google oder Amazon inzwischen selbst Verwerter ist. Mhm, das stimmt. Und da inzwischen sich ganz neue Konzerne etablieren, die eben an dem, was die Urheber, die Künstler schaffen, ihr Geld mitverdienen. Mhm. Und da muss natürlich letztlich, irgendwie muss da natürlich dann was dabei rumspringen. Und für viele, gerade wenn man mal an Musiker geht, für die ist es ja praktisch, die brauchen jetzt vielleicht nicht mehr ein großes Label, sondern die gehen direkt zu Apple und lassen die ganze Distribution durch Apple machen. Das ist ja für die praktisch, die müssen 30% abführen und das war's, peng.
Ja, was du da schilderst, ist natürlich ein Bereich, sagen wir mal, wo man als Nutzer auch eigentlich nicht mehr legitimerweise sagen kann, ich kopiere das jetzt einfach. Genau. Ne? Wenn ich also eine Sache bei iTunes kaufen kann, dann habe ich das verdammt nochmal auch zu tun. Das finde ich ehrlich gesagt eine legitime Erwartung des Urhebers, des Künstlers, zu sagen, ich biete das an zu einem fairen Preis, dann sollte es auch kaufen, wenn er es nutzen will. wollt. Ich glaube, das eigentliche Akzeptanzproblem für das Urheberrecht entsteht dort, wo das Urheberrecht quasi zum Nutzungsverhinderungsrecht wird. Das sind also jetzt mal, um es mal auf den Punkt zu bringen, so quasi die amerikanische Fernsehserie, die in Deutschland noch nicht gelaufen ist, die auch nicht zu bekommen ist, wo Amazon sogar sich weigert, mir die amerikanische DVD zu schicken aufgrund irgendwelcher rechtlichen Probleme. Und da muss man eigentlich sagen, da höre ich selbst im Kollegenkreis, ja, von Freunden amerikanischer Fernsehserien, ja, dann lade ich mir die halt runter. Ich könnte sie doch eh nicht kaufen, also schädige ich auch niemanden.
Und ich glaube, das ist ein, wenn ich sage Abrüstung, dann ist das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Dieser Punkt, alle Inhalte gleich weltweit bezahlbar und in guten Mechanismen, Bezahlmechanismen anzubieten, das finde ich, ist, ja, also das sehe ich, da sehe ich so ein bisschen die Pflicht von Verwertern und Urhebern, dafür zu sorgen. Wir wollen es kaufen.
Ja, das ist ja, das genau ist ja das da Problem. Kommst du an die Grenzen dessen, was du sozusagen, also genau das ist einer der Kernstreitpunkte des Urheberrechts. Wer verfügt denn bitte darüber, ob es zugänglich ist oder nicht? Ja, wenn ich einen Film gemacht habe und sage, den möchte ich in den USA auf den Markt werfen und ihr Europäer, ja, ihr kriegt den nicht zu sehen. Edgy genau. Bitch.
So, dann würde ich aber sagen.
Dann würdest du sagen, als Nutzer, ich möchte den aber trotzdem sehen, und ich würde sagen, als Urheber, nö, kriegst du nicht.
Dann würde ich aber als Staat sagen, um dein Recht in Europa durchzusetzen, muss ich zu unverhältnismäßigen Mitteln greifen. Deswegen werde ich das nicht tun. Und bitte, kein Zwang, aber die Empfehlung ist, biet es unseren Leuten zu einem vernünftigen Preis auch an. Die wollen es kaufen, aber wir werden dein Recht hier nicht durchzusetzen, weil wir dafür mit der Sense durch den Kindergarten laufen
müssen. Und das, da werfe ich den Autoren jetzt, die gerade das in der Zeit, mit dem wir es in die Urheber gemacht haben, vor, dass sie im Moment eigentlich diese Situation gar nicht richtig beurteilt haben. Ein Beispiel, man hat die Musikindustrie lange dafür kritisiert, dass sie keine guten Angebote macht. Inzwischen gibt es das prima. Ne? Ja. Ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwie jede Musik, die ich mir vorstellen kann, übers Internet zu kriegen, zu downloaden, zu streamen, zu sonst irgendwas und das alles zu preisen, wo ich sage, ja gut, das kann ich mir noch leisten. Mhm. Jetzt habe ich in den letzten Tagen versucht, so mal ein paar Filme irgendwie so online zu kriegen, die nicht irgendwie so gerade der aktuelle Blockbuster sind oder irgendwelche komischen Thriller oder sonst was. Das ist grauenhaft. Das ist wirklich eine Katastrophe, was diese Streamingdienste in Deutschland dir als offerieren. Dann gehe ich zur Musikindustrie und sage, das ist das Paradies. Und die mussten das lange lernen. Und jetzt kommen die Autoren an. Wer hat sie
beigebracht?
Ja, genau. Jetzt kommen die Autoren an und jetzt kommt die Filmindustrie an und tut so, als hätte es das nicht gegeben, diesen Lernprozess, den die Musikindustrie da durchgemacht habe, und versuchen irgendwie wieder in diese alten Dinger zurückzufallen. Da wundert es mich nicht, dass sich da die Fronten aufbauen und dass es eben zu einem Disput wird, der völlig in die falsche Richtung.
Ja, und ich habe ja neulich habe ich mit einem Typen, mit einem Vertreter von dieser Produzentenallianz gesprochen, also die hier sozusagen die Fernseh- und Filmproduzenten vertreten, und habe ihn gefragt, warum bietet ihr nicht alle Inhalte weltweit gleichzeitig an? Und er hat ganz klar gesagt, weil wir damit mehr Geld verdienen. Ja. Weil wir mit dieser Regionalisierung, mit dieser künstlichen Verknappung von diesen digitalisierten Werken mehr Geld verdienen, Umsatz machen, Punkt, ja. Ende, aus. Und da muss ich sagen, ja mei, also deswegen kann man nicht dahergehen und über Internetsperren reden.
Offensichtlich kann man.
Ja, aber das finde ich, wenn es darum geht, abzurüsten und legitime Forderungen zu stellen, finde ich, dann ist es nicht, dass alle ihre Güter verschenken oder so oder alles umsonst ist. Und da finde ich, geht auch diese Piratenforderung zu weit, das private Tauschen über Tauschbörsen zu komplett zu legalisieren. Ja, also aber Ulf wollte auch noch was sagen.
Ja, ich wollte nämlich einfach nochmal so eine kleine historische Perspektive aufmachen, nämlich das Stichwort, wie ist es denn eigentlich mit den Leerkassetten gelaufen in den 60er Jahren oder mit den Tonbändern zunächst mal. Da hat man nämlich im Grunde Vergleiche sind immer problematisch, ne? Aber da hat man in gewisser Hinsicht eine ähnliche Situation gehabt. Man hatte nämlich die Lage, dass die Leute angefangen haben, aus dem Radio Musik aufzunehmen oder Musik von Schallplatten zu kopieren. Und da wäre natürlich quasi in der heutigen Logik der Urheber, wäre dann das probate Mittel gewesen, dass man irgendwie regelmäßig Wohnungen durchsucht, um zu gucken, ob da böse auf einem Tonband irgendwas Kopiertes zu finden ist und das Tonband zu beschlagnahmen. Oder man hätte vielleicht Verzeichnisse eingeführt, eine Art Vorratsdatenspeicherung für Tonbandbesitzer. Ich polemisiere, ne? Ist klar, das ist natürlich keine realistische Option gewesen. Aber das hat der Staat alles nicht gemacht. Er hat keine autoritären Mittel eingesetzt, sondern er war sehr weise. Er hat nämlich gesagt, das werden wir ohnehin nicht verhindern können, aber dann sollen wenigstens die Künstler was davon haben. Und deswegen hat er eine Urheberrechtsabgabe auf Leerkassetten und auf Tonbandgeräte eingeführt. Und das ist aus meiner Sicht eine extrem weise Entscheidung gewesen. Es ist nämlich keine autoritäre Entscheidung gewesen, sondern der Staat hat die gesellschaftlichen Realitäten anerkannt, aber er hat einen wirtschaftlichen Ausgleich geschaffen für die Verluste, die zum Beispiel in Schallplattenumsätzen entstanden sind. Wenn das denn überhaupt Verluste waren, aber er hat jedenfalls einen Ausgleich geschaffen, die Künstler Künstler bekommen heute, bis heute ja Geld aus dem Vertrieb von Medien und aus dem Vertrieb von Geräten. Und das ist aus meiner Sicht ein Gedanke, der eine solche Weisheit hat in den sogenannten autoritären 60er Jahren, dass man ihn in die Gegenwart übertragen muss.
Genau, und jetzt ist die Frage, wenn wir, zum Beispiel, wenn man die Musikindustrie nehmen, da würden wir sagen, ach, da haben wir als Verbraucher mittlerweile ein durchaus brauchbares Angebot. Die Musikindustrie klagt natürlich immer noch darüber, dass illegal kopiert wird. Ich würde sagen, mit einem gewissen Maß an illegalen Kopien muss eine Gesellschaft leben, so wie nicht jeder kontrolliert wird und bestraft wird, der bei Rot über die Ampel läuft. Die Frage ist jetzt, wie kann so ein Ausgleich aussehen? Also für das, was trotz attraktiver legaler Angebote, was trotz moderaten und angemessenen Strafen trotzdem noch illegal getauscht wird, wie kann so ein Ausgleich aussehen? Für was zahlt man da?
Naja, Ulf hat es ja im Prinzip schon angedeutet. Also diese Weisheit der 60er Jahre mit den Urheberrechtspauschalen, die ja explizit für die Privatkopie, das heißt ja explizit Privatkopie und nicht gewerbliche Kopie, anfallen, die kann man ja auch ins Internetzeitalter ausdehnen. Es gibt natürlich, wenn ich für privates Kopieren eine bestimmte Pauschale auf den Internetzugang erhebe oder so, dann kann ich das natürlich verteilen. Das muss man natürlich im Detail diskutieren, wie sowas, das unter verschiedenen Namen diskutiert wird, unter Tauschlizenz, unter Kulturflatrate, unter Kulturwertmark von CCC oder so. Ähnliche Konzepte, die im Detail sich unterscheiden und in der Durchführung. Da muss man natürlich schauen, wie das in der Praxis aussehen kann. Gibt es ja auch viel Kritik an den heutigen Verwertern, die mit etwas komischen Strukturen teilweise arbeiten sollen, beziehungsweise wo die GEMA ja immer so als Beispiel angeführt wird, dass die 5% der reichsten Künstler da überhaupt entscheiden dürfen. Das heißt, selbst die, die vielleicht was dran ändern wollen, können gar nicht. Also da gibt es viele Detailfragen zu klären, aber genau dieses Urheberrechtspauschale, das Prinzip der Urheberrechtspauschale hat sich so bewährt, meiner Ansicht nach, dass es natürlich, denke ich, auch ein Modell dafür ist, wie man in Zukunft eben für den privaten Kopienbereich.
Ja, genau, nur für die privaten Kopien, genau. Selbstverständlich.
Und da muss man dann natürlich auch strikter unterscheiden, was im Moment bei den Abmahnungen ja auch oft nicht passiert, zwischen gewerblicher und privater Nutzung.
Und da die Latte für eine gewerbliche Nutzung entsprechend hoch hängt.
Genau. Ja, nämlich was, Gewinnerzielungsabsicht. Ja, das muss man schon mal sagen. Das wundert mich immer in der entsprechenden Rechtsprechung, dass da angenommen wird, ab einem bestimmten Umfang, ja, auch wenn überhaupt keine Gewinnerzielung dahinter steht, soll das Ganze gewerblich sein. Das gibt es natürlich auch in anderen Rechtsgebieten, im Steuerrecht zum Beispiel, geht es auch nicht um Gewinnerzielungsabsicht, aber jedenfalls in diesem Bereich wäre das aus meiner Sicht ein Kriterium.
Und könnt ihr euch denn vorstellen, das, was die Piraten fordern, nämlich das Tauschen, also das private Tauschen in Tauschbörsen zu legalisieren oder vielleicht dann auch mit so einer Urheberrechtsabgabe zu bewegen, ist das praktikabel?
Also sag mal so, erstmal gibt es ein großes Missverständnis, man braucht Tauschbörsen nicht legalisieren, weil sie sind schlicht legal. Man kann über Tauschbörsen ganz legal Sachen tauschen, für die man entweder eine Lizenz dazu hat oder die man selber gemacht hat. Oder
klar, aber das Tauschen von urheberrechtlich
geschützten Werken. Das Tauschen von urheberrechtlich geschützten Werken ist natürlich, wenn ich eine Privatkopie mache, auch über Tauschbörsen dann damit abgegolten, wenn ich es natürlich über als gewerblich...
Aber wäre das machbar? Also unterstützt ihr diese Forderung?
Man muss das nicht nochmal im Detail angucken. Ich habe damit Probleme, dieses öffentliche Tauschen über Tauschbörsen damit zu legalisieren, weil es ja schon im Prinzip ein breites Angebot ist. Und da
es ist halt nicht die Kassette, die ich mir...
Genau. Ja, also ich würde es zunächst mal erstrecken nur auf die Angebote, die eben nicht legal verfügbar sind. Das ist doch genau der Punkt. Also ich würde zum Beispiel ungern, dass das vernünftige Angebot, das haben wir ja gerade schon bunt gepriesen, von iTunes dadurch unmöglich machen wollen, dass ich sage, jetzt darf ich die MP3s wieder tauschen. Also das fände ich persönlich zu weitgehend, denn damit würde man ein vernünftiges Geschäftsmodell letzten Endes austrocknen. Aber wie ist es denn mit den ganzen Dingen, die in Deutschland ohnehin nicht zu erwerben sind, wo ich also selbst für Geld und gute Worte das eben nicht legal bekommen kann? Da sehe ich persönlich nicht, warum das nicht getauscht werden soll. Dann soll halt der Urheberrechtsinhaber oder der sonstige Rechteverwerter ein legales Angebot gegen Geld schaffen und damit würde er dann zugleich die Schwelle markieren, dass die Dinge nicht mehr getauscht werden können.
So, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wo wir schon ein bisschen bei den Piraten sind. Sie haben Ihren Vorsitzenden in Berlin verloren, Sie sind in den Landtag in NRW gekommen, aber irgendwie hat es keiner so richtig mehr wahrgenommen. Also es hat, die Berichterstattung lief schon nicht mehr, nur es war eine Wahl in dem Bundesland und was machen die Piraten, sondern es ist wieder so ein bisschen auf normal Null zurückgekehrt, die Berichterstattung. Sind die Piraten jetzt auf so einer Normalität angekommen oder auf dem absteigenden Ast oder... Wie würdet ihr so den Puls bewerten, wenn ihr ihn fühlt?
Tja. schwierig zu beurteilen im Moment. Also sie sind natürlich schon ein bisschen wieder auf Normalmaß zusammengestutzt worden. Also die Hoffnungen, weit über 10% zu kommen oder so, haben sich auch in Nordrhein-Westfalen nicht bewährt. Ist natürlich ein Erfolg, mit 7,8% da in den Landtag einzuziehen, im größten Bundesland, das wir haben, im bevölkerungsreichsten Bundesland, das wir haben. Aber die ganz hochfliegenden Hoffnungen haben sich nicht erfüllt, muss man sagen. Ja gut, haben sich bei den Grünen auch nicht erfüllt. Von daher ist es irgendwie fast schon Normalität geworden inzwischen. Und dann muss man schauen, was jetzt passiert. Die neue Führung, die sie sich gewählt haben, ist schon ein massiver Unterschied zu dem, was vorher mit Konstantin Nerz und Marina Weißband da war. Hat auch schon für einiges Aufsehen gesorgt in diversen Talkshows, ja. Und ob das jetzt so die teilweise angestrebte Professionalisierung, von anderen dann wieder sehr stark kritisierte Professionalisierung ist oder so, das muss man sehen. Bisher ist aus Berlin auch jetzt irgendwie noch nicht so viel zu hören gewesen, was da an Politik gemacht wurde.
Ja, also ich habe schon so die eine oder andere Initiative mitbekommen, wo die im Berliner Abgeordnetenhaus Akzente gesetzt haben. Also es gibt zum Beispiel sogar in anderen Fraktionen die eine oder andere Sympathie für Piratenanträge, nicht? Also das muss man schon sehen. Die sind jedenfalls nicht irrelevant, das kann man ganz klar sagen, sind im parlamentarischen Betrieb angekommen und spielen mit. Ich denke, was man aber jetzt auf längere Sicht bei den Piraten beobachten muss und was einfach eine spannende Frage ist, ist, ob dieser Grundgedanke der Moduspartei trägt bis zur Bundestagswahl. Also dieser Hype der Neuen, der, denke ich mal, ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Aber der Anspruch der Piraten war ja auch nie, mit einem Vollprogramm anzutreten, sondern sie wollten einen neuen Politikstil. Und das ist von den anderen Parteien nach meiner Wahrnehmung sehr konsequent eigentlich kritisiert worden. Sie sind immer wieder festgenagelt worden auf Inhalte, sind teilweise auch in diese Inhaltefalle getappt und haben Dinge vertreten, die vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht waren. Und jetzt
oder auch dumm waren.
Oder auch einfach dumm waren. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob es Ihnen gelingen wird, diesen Gedanken der Moduspartei, die einfach vor allem einen partizipativeren Politikstil durchsetzen wird, ob es gelingt, das so zu verkaufen, dass es Wähler anzieht, oder ob sie letztlich daran scheitern, kein Vollprogramm zu haben.
Also ja, würde ich auch so sehen. Ich würde sagen, in Berlin belegen sie zumindest, dass sie aufgrund ihres Modus in der Lage sind, sich dann auch aktiv und konstruktiv an so einem parlamentarischen System zu beteiligen, wenn es soweit sein soll. Finde ich, was auch noch wichtig ist, ob sie ihr Liquid Feedback da auf die Reihe kriegen, was irgendwie nicht richtig funktioniert, wo man sich nicht anmelden kann und was schwer dazu taugt, irgendwie zwischen Parteitagen inhaltliche Diskussionen und Entscheidungen herbeizuführen. Wo ich ein bisschen geschockt war, ich war auf diesem Parteitag da, wo sie ihre Vorsitzende gewählt haben, von der Qualität der Kandidaten. Also das war unterirdisch. Also da hättest du bei jedes Gymnasium beim stellvertretenden Schulsprecherwahl hätte sich geschämt, ob solcher Kandidaten. Und da waren immer, so war einer oder zwei waren dabei, wo du dachtest, ja okay, also wenn der es macht oder dies macht, dann wäre das noch okay. Und der ist es dann natürlich auch geworden. Was natürlich auch daran liegt, dass bei den Piraten nichts so attraktiv ist wie das Amt des Basispiraten. Also du hast unglaublichen Einfluss als Basispirat. Als Vorstand bist du besserer Manager, nicht bezahlt, stehst ständig in irgendeinem Shitstorm ohne Deckung. Also wenn die da jetzt nicht das hinkriegen, denen so Assistenten beizubringen, die ihnen irgendwie die Ämter machen und. Also wenn sie das nicht attraktiver machen, diese Ämter, dann werden ihnen irgendwann die Leute ausgehen, weil die es einfach nicht durchhalten.
Nichts. Die brauchst du ja ehrlich gesagt auch ganz wenig nur an der Stelle. Das Lustige ist doch, dass genau diese Ämter ja eigentlich erwartet werden von Menschen wie dir und wie mir, nämlich klassischen Journalisten. Sozusagen die Existenz eines Sprechers, der für eine Partei zu einem Thema spricht, das ist ja eigentlich unsere Wahrnehmung, unsere Erwartungshaltung an sie. Und ob sie das eigentlich nicht brauchen, das haben wir an der Stelle gar nicht gefragt, sondern wir setzen es einfach voraus, dass es das gibt, weil es das bei anderen gibt, weil wir das so gewohnt sind. Ja. Ob das berechtigt ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich bin sehr gespannt, denn jetzt ist erstmal eine wahllose Zeit. In den letzten 10 Monaten konnten sie sich tatsächlich nach dem anfänglichen Berlin-Hype sozusagen, sobald sie das erste Mal aus dem sonstige Bereich in den Umfragen herausgetreten sind, konnte man schon ganz klar sagen, okay, danach hat sich so von Hype zu Hype gehangelt. Ja, dann war dies, dann war das, dann war jenes, dann war das neu und dann war das groß. Aber jetzt kommen erstmal relativ lange, also relativ viele Monate ohne Wahl im Niedersachsenwelt, zumindest also wenn alles normal geht, wählt Niedersachsen als nächstes und das erst Anfang 2013. Das ist echt noch eine Weile hin und das ist eine Zeit, in der sich, glaube ich, auch viele Piraten Gedanken werden machen müssen, wie viel sie denn jetzt eigentlich in inhaltliche Arbeit stecken, ob Personalquerelen das Beste sind und wie sie dann eigentlich an der Stelle damit umgehen können, was sie vielleicht auch in den letzten Jahren falsch gemacht
haben. Aber eine Eintagsfliege ist es nicht, oder? So Schill-parteimäßig?
Nee, ganz so, kurz. So sieht es nicht aus. Und auch das mit dem Personal, das ist, glaube ich, ein ähnliches Problem hatten die Grünen ganz am Anfang. Da wurden auch sehr viele Leute verbrannt durch die sehr stark basisdemokratisch orientierten Ansätze. Da werden die Piraten sicher auch noch mitleben lernen.
Okay, wir müssen hier leider den Strich drunter machen. Ich danke ganz herzlich Jürgen Kuri von Heise Online und der CT, Falk Lücke, Autor, Aktivist und Journalist, fürs Kommen und dann halbwegs pünktliche Eintreffen und Ulf Burmeier, Richter und Blogger unter jure.org, fürs Kommen. Das war der CT Online Talk auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Philipp Banse. Ich wünsche allen noch ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut und auf bald. Tschüss.